ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Gewalt und Waffen zerstören. Das erleben wir in diesem Jahr an unzähligen Schauplätzen. Einer davon ist die Ukraine. Doch werden dort auch Waffen eingesetzt, deren Einsatz nicht erlaubt ist? Und von wem? Hier sind unsere Tagesthemen. Bei den Kämpfen in der Ostukraine soll die ukrainische Armee Streumunition eingesetzt haben. Das behauptet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Wir zeigen, wie die Zukunft der Fabrik aussehen könnte und welche Risiken die sogenannte Industrie 4.0 birgt. Und schauen auf Jungfrau, Mönch und Eiger. In den Berner Alpen ist ein Streit über die geplante Eiger-Gondel entbrannt. Gibt es ein richtig und ein falsch im Krieg? Zumindest gibt es einige Regeln, die das Leid geringer halten, noch etwas Menschlichkeit wahren sollen. Streumunition, wie diese, verstoßen in vielen Ländern gegen diese Regeln. Aus dieser einen Rakete werden viele kleine Sprengkörper, die ihre tödliche Wucht über eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld entfalten können. Human Rights Watch wirft dem ukrainischen Militär jetzt vor, diese Munition unter anderem in Donetsk eingesetzt zu haben. Dieser schwere Vorwurf belastet die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine zusätzlich. Ungeachtet dessen waren sich der ukrainische Präsident Poroschenko und Russlands Präsident Putin heute am Telefon einig, dass sie gemeinsam an einer Lösung des blutigen Konfliktes arbeiten wollen. Heribert Roth.
Mark Hisney ist Waffenexperte von Human Rights Watch. Eine Woche lang war er mit einem Team der Menschenrechtsorganisation in der Ostukraine unterwegs. Sie fanden Spuren von Streumunition, unter anderem in der Gegend von Donetsk. Auch in besiedelten Gebieten. Das alles haben sie dokumentiert. Kommentiert in einem mehrminütigen Video, das jetzt veröffentlicht wurde. Und Human Rights Watch meint mit hinreichender Wahrscheinlichkeit behaupten zu können, die Streubomben seien von der ukrainischen Armee abgefeuert worden. Unter anderem, weil sich Blindgänger in Richtung ihrer Stellungen fanden. Das hier bestätigt uns, dass wir uns auf der Flugbahn befinden, von wo ukrainische Einheiten Boden-Boden-Raketen auf Donetsk abgefeuert haben, auch sogenannte Streumunition. Zu Wort kommen in dem Video auch Bewohner der Donbass-Region, mutmaßliche Augenzeugen. Da war ein dröhnendes Geräusch. Dann die Einschläge. Da hinten kamen sie angeflogen, dann hier, dann dort. Begleitet wird der Bericht von Human Rights Watch auch von Recherchen der New York Times. Insgesamt 12 Fälle seien untersucht worden, bei denen mindestens 6 Menschen getötet wurden, darunter auch ein Schweizer Rotkreuz-Mitarbeiter in Donetsk. Streubomben werden von vielen Ländern geächtet. Die Ukraine und auch Russland haben den Vertrag nicht unterschrieben. Die Wirkung der Munition ist weitreichend. Außerdem ist die Zahl der Blindgänger groß, die Zivilisten, vor allem spielende Kinder, höchst gefährden. Deshalb ist der Einsatz in Wohngebieten völkerrechtlich verboten. Auf die Vorwürfe der Menschenrechtler reagiert Kiew. Die ukrainischen Militärs haben keine international verbotenen Waffen verwendet. Das bezieht sich auch auf Streubomben. Militärexperten gehen davon aus, dass sowohl ukrainische Einheiten als auch prorussische Separatisten Streumunition einsetzen. Wie oft und wie intensiv die Verwendung war, ist schwer zu sagen, weil das Kampfgebiet flächenmäßig ziemlich groß ist. Es ist kompliziert und gefährlich für die Beobachter vor Ort, das herauszufinden. Beide Seiten verwenden sowohl Landminen als auch Streubomben. Wie reagiert Russland auf den Bericht von Human Rights Watch? In den Nachrichten wird ausführlich darüber berichtet. Dies sei ein weiterer Beweis, welch schlimme Verbrechen die ukrainischen Militärs im Donbass verübten. Aus dem Kreml am Abend persönlichere Töne. In einem Telefongespräch von Präsident Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko versicherten beide, wie wichtig ihnen der Friedensprozess in der Ostukraine sei. Der Waffenstillstand müsse eingehalten und überwacht werden.
Es ist keine 10 Jahre her, da haben auch deutsche Firmen noch Streubomben exportiert. Dann war Schluss damit. Aber deutsche Waffen sind im Ausland weiterhin begehrt. Wie etwa der Panzer Leopard, für den sich zuletzt Saudi-Arabien interessiert hatte. Ein Land, das im Frühjahr 2011 Panzer gegen Demonstranten im Bahrain auffahren ließ. Nur wenige geheimtagende Mitglieder der Bundesregierung entscheiden über die Geschäfte. Es war heute an den Richtern des Bundesverfassungsgerichtes zu klären, ob die Regierenden die Abgeordneten im Bundestag über Rüstungsexporte umfassend unterrichten müssen. Und wenn ja, wann? Der Senat in Karlsruhe urteilte, was bislang geheim war, bleibt auch geheim. Weitgehend jedenfalls. Gigi Deppe berichtet.
Hier beim Bundesverfassungsgericht haben Abgeordnete aus dem Bundestag schon oft Unterstützung bekommen. Immer wieder hat Karlsruhe die Informationsrechte des Parlaments gestärkt. Zuletzt unter anderem bei den Verhandlungen der Regierung über den Euro-Rettungsschirm. Aber heute beim Thema Rüstungsexporte erwartet Hans-Christian Ströbele von den Grünen eine Enttäuschung. Die Richter sagen, die Bundesregierung muss erst dann über Art und Menge der Waffen sowie über das Zielland Auskunft geben, wenn sie die Genehmigung endgültig erteilt hat.
Darüber hinausgehende Angaben, etwa zu den Gründen der Entscheidung, sind dagegen verfassungsrechtlich nicht geboten.
Anlass für die Klage der Abgeordneten: Presseberichte im Sommer 2011, wonach 200 Leopard-Kampfpanzer nach Saudi-Arabien exportiert werden sollten. Sofort kam Protest auf. Saudi-Arabien sei schließlich bekannt für schwere Menschenrechtsverletzungen. Panzerlieferungen undenkbar. Einige Abgeordnete versuchten, mehr dazu von der Bundesregierung zu erfahren. Ohne Erfolg. Da wandten sie sich ans Verfassungsgericht.
Wenn die Regierung sich pauschal in eine Wolke von Geheimhaltung hüllt, immer wenn es um Rüstungsexporte geht, dann können wir unsere Aufgabe nicht wahrnehmen.
Einen kleinen Erfolg hatten die Kläger. Sie haben jetzt einen Anspruch auf Information, sobald das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist. Nützt dann aber nichts mehr, weil zu spät, kritisieren die grünen Abgeordneten. Denn meist würden schon Fakten geschaffen, wenn die Industrie sogenannte Voranfragen stellt.
Das wird nicht zuletzt in den letzten Monaten immer wieder deutlich. Wenn Herr Gabriel, der Wirtschaftsminister, sich darauf beruft, dass er Kriegswaffen exportieren muss, weil frühere Bundesregierungen Voranfragen positiv beschieden haben, da sagt er selber, dass die für ihn eine bindende Wirkung haben.
Für die Bundesregierung ist es ein gutes Urteil, denn sie kann sich künftig viel Zeit lassen, um hinter verschlossenen Türen über Rüstungsexporte zu verhandeln.
Der Kernbereich exekutive Eigenverantwortung wird durch das Bundesverfassungsgericht gerade in außenpolitischen Belangen gestärkt, und das ist gut so.
Die Kläger stören sich dagegen vor allem an der Abwägung des Gerichts.
Ich kann nicht verstehen, dass die Interessen der Rüstungsindustrie so hoch gewertet werden, dass man sagt, diese Geschäftsgeheimnisse dieser Industrie sind wichtiger als das Recht der Abgeordneten auch auf Information.
Die Kritik am Urteil ist deutlich, zumal die Richter der Regierung noch einen weiteren Freiraum eingeräumt haben. Wenn das Staatswohl gefährdet ist, muss sie ausnahmsweise überhaupt nicht über genehmigte Rüstungsexporte informieren.
Im Februar 2013 erschoss der Sportler Oscar Pistorius seine Lebensgefährtin Reeva Steenkamp durch die geschlossene Badezimmertür. Heute wurde in Südafrika das Strafmaß verkündet. Mehr in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Paralympic-Star Oscar Pistorius muss wegen der tödlichen Schüsse auf seine Freundin für 5 Jahre in Haft. Das entschied das Gericht in Pretoria. Beide Seiten haben noch 14 Tage Zeit, Revision einzulegen.
Diesmal verlässt Oscar Pistorius das Gericht nicht mehr als freier Mann. Die Polizei führt ihn ab, seine Kaution ist aufgehoben nach 49 Verhandlungstagen. Zuvor war der Sprintstar praktisch reglos den Ausführungen der Richterin gefolgt. Selbst das Strafmaß nahm er ohne sichtbare Emotion hin. Wir verurteilen den Angeklagten zu einer Haftstrafe von 5 Jahren, sagt die Richterin. Die Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt, ergänzt sie. Die Familie des Opfers verlässt wenig später das Gericht. Ihr Kommentar ist kurz. Es ist nicht das, was wir erhofft haben, aber wir sind zufrieden. Andere sind es dagegen nicht. Für sie ist das Urteil zu milde ausgefallen. Wir wissen alle, dass er nicht für 5 Jahre hinter Gitter geht. Im südafrikanischen System bedeutet das zwischen 10 Monaten und 2,5 Jahren Gefängnis. Und niemand glaubt ernsthaft, dass 10 Monate für diese Art von Verbrechen angemessen sind. Und so kann Pistorius darauf hoffen, in weniger als einem Jahr in den Hausarrest entlassen zu werden.
Der Sacharow-Preis für Menschenrechte geht in diesem Jahr an einen afrikanischen Frauenarzt, den Kongolesen Denis Mukwege. Das Europaparlament würdigt damit seinen Einsatz für Vergewaltigungsopfer in den Bürgerkriegen im Kongo. Außerdem setzte sich Mukwege dafür ein, Massenvergewaltigungen in Konflikten und Kriegen schärfer zu ahnden. Der Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. In Hongkong gibt es zum Auftakt der Vermittlungsgespräche zwischen Regierung und Demokratiebewegung keine Annäherung. Die Studenten bestehen darauf, frei über die Nominierung der Kandidaten für die Wahl 2017 entscheiden zu können. Die Regierung aber will nur Kandidaten zulassen, die vorher von Peking geprüft wurden. In Hongkong protestierten seit Wochen Tausende für mehr politische Freiheit in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat hat die US-geführte Allianz erneut Stellungen der Dschihadisten rund um die syrische Stadt Kobane bombardiert. Trotzdem erhöhten IS-Kämpfer den Druck und drückten verstärkt von allen Seiten auf die Stadt vor. Dabei gab es heftige Gefechte mit den kurdischen Verteidigern. Diese warten immer noch auf Unterstützung durch kurdische Peschmerga-Kämpfer.
Als der Maler Adolf Menzel 1875 sein inzwischen berühmtes Bild, das Eisenwalzwerk, zu Ende malte, war die Welt der Arbeit eine laute und dreckige. Es galt tatsächlich, im Schweiße seines Angesichts wie hier Eisenbahnschienen herzustellen, um nach der Schicht körperlich völlig fertig ins Bett zu fallen. Von der Dampfmaschine dauerte es eine Weile bis zur elektronischen Datenverarbeitung. Mittlerweile müssen wir in großen Firmenhallen lange suchen, bis wir einen Menschen finden. Diese neue Welt der Arbeit nennt sich Industrie 4.0 und meint, nicht Menschen, sondern Maschinen reden miteinander. In Hamburg beim nationalen IT-Gipfel redet man heute erst einmal aber noch über intelligente Maschinen. Die Bundesregierung will in den nächsten Jahren über 400 Millionen Euro in die vernetzte Zukunft investieren. Oliver Meyer-Rüth berichtet, wie die in Deutschland jetzt beginnt.
Laufen muss es, denn Maschinen, die stillstehen, verdienen kein Geld. Wittenstein in Baden-Württemberg produziert Zahnräder und will seinen Kunden die Ware möglichst schnell und genau nach den individuellen Wünschen liefern. Dafür sind sämtliche Maschinen über das Internet verbunden. Neudeutsch heißt das vernetzt. An Computern lesen Mitarbeiter ab, welche Produktionsteile die Maschinen gerade benötigen. So kann ein Mitarbeiter mehrere Maschinen versorgen. Hocheffizient ist das alles und heißt Industrie 4.0. Die Bundesregierung will mehr davon, damit man sich nicht ständig vor dem Interneterfolg der Amerikaner verstecken muss und lädt zum nationalen IT-Gipfel. Die gelernte Physikerin Merkel schaut, staunt und spricht über die schöne neue digitale Welt. Und wenn sie versucht zu erklären, warum es beim Netzausbau nicht so schnell vorwärts geht, ahnt man ein bisschen, warum Deutschland insgesamt beim Thema Internet hinterherhinkt.
Es war was ganz Einfaches. Weißt du es noch, Alexander? Nein. Frequenzenförderung und dann war das... war nicht Forschung. Es war irgendwas, ich würde sagen, Festnetz.
Ja, wir Deutschen tun uns bisweilen etwas schwer mit dem Internet und allem, was dazugehört. Aber wir sind Weltmeister im Maschinenbau und können Logistik. Und vielleicht können wir Maschinenbau und Logistik mit dem Internet verbinden, Industrie 4.0 also, und dann auch darin Weltmeister werden. Das soll wohl eine Botschaft des Gipfels sein. Nur der Mensch sollte bei den schwindelerregenden Visionen von schneller, höher und weiter nicht ganz auf der Strecke bleiben.
Nun, mich erschreckt schon die Zahl derer, die offensichtlich gefährdet sind, wenn Industrie 4.0 sich durchsetzt. Es gibt Studien, die sagen, 40% der Arbeitsplätze, der Tätigkeitsbilder fallen weg, werden ersetzt.
Industrie 4.0 fordert auch mehr Sicherheit im Internet. Zwar hat dazu Innenminister de Maizière ein Gesetz auf den Weg gebracht, doch die Bundesregierung vermeidet jedes Wort über eine der wichtigsten Figuren in der Debatte.
Bestimmte Sachen werden überhaupt nicht angesprochen. Der größte Überwachungsskandal aller Zeiten, den Edward Snowden aufgedeckt hat, der ist hier nicht zur Sprache gekommen. Der Name Snowden ist hier nicht aufgetaucht. Für eine offene, dialogbereite Veranstaltung ist das zu wenig.
Dabei hat die Snowden-Diskussion gezeigt, wie sensibel das Internet ist und wie weit Internet und auch Industriespionage gehen kann. Gerade die mit dem Internet verbundene Industrie 4.0 kann davon betroffen sein.
Was die Institutionen der Europäischen Union gut können, sich mit sich selbst streiten. 28 Mitgliedstaaten, EU-Parlament, EU-Kommission, viele Stimmen, die sich oft nur schwerfällig einig werden. Nach der Europawahl im Mai sollte nun alles anders werden. Die Kommission sich mehr um die wirklichen Probleme kümmern, das Parlament mehr Macht bekommen, kontrollieren und nicht nur abnicken. Doch nun, da der designierte Kommissionspräsident Juncker das designiert endlich loswerden will, gibt es beim Neustart neuen Ärger. Das Parlament wurde mit einem Zeitplan unter Druck gesetzt und konnte Kommissionskandidaten nur unzureichend befragen, beschweren sich einige. Morgen soll endgültig abgestimmt werden und schon sprechen manche von einem Durchwinken. Christian Feld.
Noch einmal sind alle Kameras auf ihn gerichtet. 10 Jahre war José Manuel Barroso Chef der EU-Kommission. Es dürfte der letzte große Auftritt im EU-Parlament werden. Die Fraktionsvorsitzenden von Christdemokraten und Sozialisten, der inoffiziellen Großen Koalition, wollen, dass Barrosos Nachfolger so schnell wie möglich anfangen kann. Wir wollen nicht, dass Barroso überlebt, also im politischen Sinne. Ich wünsche ihm noch ein langes Leben. Barroso ist sympathisch. Mein Respekt. Aber, so der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten weiter, die Politik seiner Kommission muss ich heftig kritisieren. Eine andere Politik wollen sie mit Jean-Claude Juncker machen. Und zwar, so die klare Ansage, bitteschön schon ab November. Ein Zeitplan, der für Ärger sorgt. Zu spüren war das gestern Abend, Sitzungssaal N1.4 in Straßburg, Anhörung von Violeta Bulc. Sie soll jetzt slowenische EU-Kommissarin werden. Eine Landsfrau war vorher bei der Befragung durchgefallen. Bulc hatte nur wenige Tage Zeit, sich in die EU-Verkehrspolitik einzuarbeiten, die Fachpolitiker wenig erfreut.
Entweder vernünftig, nach Qualität nachfragen oder dann es lieber lassen. Aber eine Scheinhearing, davon halte ich überhaupt nichts.
Ich denke, das ist natürlich kein Geheimnis, dass Herr Juncker und mit auch den Entscheidern im Europäischen Parlament Interesse daran hat, dass die Europäische Kommission nach Möglichkeit am 1.11. die Arbeit aufnimmt. Da habe ich Verständnis dafür, nur hätte man das auch durchaus anders einfädeln können.
Jetzt sind die Hearings, die Anhörungen beendet. Hat das EU-Parlament dieses einzigartige Instrument genutzt? Vor allem von den kleinen Parteien kommt Kritik, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Etliche der Kommissare sind ausgesprochen schwach. Und je mehr Zeitdruck man aufbaut, je weniger Zeit man dem Parlament gibt, um kritisch nachzufragen, desto höher sind die Chancen, dass diese Kommissare dann doch irgendwie mit Hängen und Würgen durch die Anhörung durchkommen.
Beschädigt worden ist das Instrument der Hearings, weil selbst wenn in den Hearings Schwächen rausgearbeitet worden sind, es wegen dieses großen Kompromisses der großen Koalition keine wirkliche Möglichkeit zur Veränderung gab.
Die Antwort der großen Parteien im Parlament lässt nicht lange auf sich warten und deren Bilanz der Hearings hört sich so gänzlich anders an.
Wir haben jetzt 3 Wochen hinter uns, wo wir diese Hearings durchgeführt haben, in einer Tiefe, in einer Güte, wie es in Europa einzigartig ist, wie es sie in ganz Europa in keinem nationalen Parlament gibt. Und deswegen sage ich nochmal, es ist eine Sternstunde des Parlaments, das wir dort erlebt haben.
Für ihn ist es tatsächlich der letzte große Auftritt im Parlament. Am Abend steht fest, morgen wird hier über die neue Kommission entschieden. Die Zustimmung gilt als sicher. Der Zeitplan steht.
Die Eile mit der Kommission und das Europäische Parlament. Ein Kommentar von Rolf-Dieter Krause vom Westdeutschen Rundfunk.
Die Verfassungsrichter in Karlsruhe halten das Europäische Parlament ja nicht für ein richtiges Parlament. Dabei hat es ein Recht, das in Europa einzigartig ist. Es kann die EU-Kommissare vor ihrer Ernennung auf Herz und Nieren prüfen, es kann sie auch ablehnen. Es kann, aber es tut nicht, jedenfalls nicht immer. Von der slowenischen Ersatzkommissarin, die künftig für das wichtige Feld der europäischen Verkehrspolitik verantwortlich ist, wissen wir auch nach 3-stündiger Anhörung nicht viel mehr, als dass sie an das Gute im Menschen glaubt. Das ist zwar leicht polemisch formuliert, aber ihre Antworten zur Sache hat sie fast ausnahmslos dem Video von jener Anhörung entnehmen können, die ihr eigentlich für Verkehrspolitik vorgesehener Kollege vor ein paar Wochen mit Bravour absolviert hatte. Eine echte Prüfung war das nicht. Die Abgeordneten schlucken das. Mit aller Gewalt soll morgen die gesamte EU-Kommission vom Parlament bestätigt werden, damit sie am 1. November ihr Amt antreten kann. Eine Eile, für die ein sachlicher Grund nicht erkennbar ist. Es sei denn, das Parlament will, dass über die seit Jahren unerlaubt hohen französischen Schulden nicht mehr ein strenger Finne, sondern ein, in Brüssel sagt man jetzt, flexibler, also biegsamer Franzose entscheidet. Auch in Brüssel haben Christ und Sozialdemokraten eine Art große Koalition gebildet. Nachdem so viele Europagegner im Parlament sitzen, sichern sie so dessen Entscheidungsfähigkeit. Das ist richtig. Aber diese Entscheidungsmacht haben sie jetzt dazu genutzt, dass das Parlament seine Aufgabe nicht wahrnimmt. Auch so etwas treibt den Europagegnern die Wähler zu. Und das ist, egal wer es macht, ungewöhnlich dumm.
Rolf-Dieter Krause kommentierte. Fluggäste der Lufthansa mussten sich wegen des Pilotenstreiks auch heute in Geduld üben. Noch einmal Nachrichten mit Jens Rieber.
Die Piloten weiteten ihren Ausstand heute aus. Neben innerdeutschen und Europaflügen waren auch Langstrecken betroffen. Zwei Drittel aller Lufthansa-Flüge fielen aus. Rund 166.000 Passagiere waren betroffen. In dem Tarifkonflikt geht es um die Vorruhestandsregelungen. Der Streik dauert noch bis Mitternacht. Für den Fall, dass es keine Einigung mit dem Konzern gibt, hat die Gewerkschaft Cockpit weitere Streiks nicht ausgeschlossen. Und damit zu den Börsendaten. Der DAX schloss am Abend im Plus mit 8.887 Punkten. Und auch der Dow Jones konnte zulegen auf 16.615 Zähler. Am Nachmittag ist der Euro deutlich unter Druck geraten, nachdem über weitere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank spekuliert wurde. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die Europäische Zentralbank drückt den Euro weiter, um vor allem die Wirtschaft der südeuropäischen Länder und deren Produkte konkurrenzfähig zu halten. Heute liegt der Euro bei $1,2762. Das ist gegenüber dem Höchststand von knapp $1,40 im Mai ein Minus von 8,5%. Auch für die deutsche Wirtschaft macht sich das in Millionenhöhe bemerkbar. Bei jedem Cent sparen die Unternehmen Geld. Der Luftfahrtkonzern Airbus wird sich mit Sicherheit über die Euroschwäche freuen. 100 Millionen Euro ist die Größenordnung, die zusätzlich in die Kasse fließt. Auch der Chemieriese BASF freut sich über einen Euro, der schwächelt. Am Freitag gibt es Zahlen. Was für die BASF gilt, gilt natürlich auch für Bayer. Nächste Woche kommen dort die Zahlen. Auch BMW als Beispiel der deutschen Automobilindustrie wird profitieren. Denn noch immer werden vor allem die Luxuskarossen in Euro abgerechnet. Die Automobilindustrie hat noch einen weiteren Weg beschritten, dem Wechselkursrisiko zu begegnen. Immer mehr Fahrzeuge werden in dem Land gebaut, in dem sie auch verkauft werden.
In den Gruppenspielen der Fußball Champions League gab es am Abend zwei Partien mit deutscher Beteiligung. AS Rom gegen Bayern München. Das Spiel endete 1:7. Schalke 04 hatte Sporting Lissabon zu Gast. Die Partie endete 4:3 für die Gastgeber.
Der neue Schalker Coach Roberto Di Matteo. Nach dem gelungenen Bundesliga-Debüt am Samstag gegen Hertha sollte heute die Fortsetzung in der Königsklasse folgen. Doch die Gäste aus Lissabon entpuppten sich zunächst als Spielverderber. Nani mit dem Führungstreffer für die Portugiesen. Dann gelb-rot für Mauricio nach diesem üblen Einsteigen gegen Höger. Sporting in Unterzahl und der anschließende Freistoß mit Folgen. Obasi mit dem Ausgleich 1:1, dann auch der Pausenstand. Di Matteo 2012 als Trainer mit Chelsea Champions League-Sieger. Sein nach dem Wechsel eine stärker werdende Schalker 11. Grüntelaar der Schütze zum 2:1. Und nach genau einer Stunde war es Kapitän Hövedes, der auf 3:1 erhöhte. Ein von Silva verwandelter Foul-Elfmeter brachte Lissabon dann aber noch einmal heran. Und nach einem Kollektivversagen in der Schalker Defensive gelang Silva sogar noch das 3:3. Aber in der Nachspielzeit der lösende Siegtreffer für Schalke durch einen Handelfmeter von Choupo-Moting. Di Matteo und Schalke, das passt.
Ach, herrlich, möchte man beim Anblick dieses Panoramas ausrufen. Und selbst diejenigen, die lieber am Strand als im Gebirge sind, dürften fasziniert sein. Zu Eiger, Mönch und Jungfrau zieht es jedes Jahr Hunderttausende in die Berner Alpen in der Schweiz. Weil aber mancher Tourismus- und Bahnmanager glaubt, es könnten ruhig noch viel mehr Besucher werden, soll jetzt eine neue Seilbahn gebaut werden, um auf gigantischen Stützmasten dem Massiv entgegenzufahren. Das ist vor allem vielen Einwohnern in Grindelwald, wo der Eiger-Express starten soll, viel zu bombastisch. Und soll in dieser Woche die Gemeindeversammlung über das Projekt abstimmen und damit entscheiden, kann man künftig aus diesen gläsernen Gondeln sein Gebirgsfoto machen oder nicht. Daniel Hechler berichtet.
2, 3, ab!
Hüpfeinlage vor dem Mythos. Die Eiger-Nordwand lockt Millionen in die Schweiz. Das Monstrum aus Stein und Eis, gerade für Asiaten, ein Highlight auf ihrem Kurztrip durch Europa.
I like Eiger.
Yeah, I think he's...
Er ist wunderschön. Das ist Magie.
Magic's.
600 Touristen zuckeln jede Stunde in nostalgischen Zügen von Grindelwald auf den Gipfel. Zwei Drittel kommen aus Fernost. Das Geschäft mit dem Eiger boomt, doch längst ist das Potenzial nicht ausgeschöpft, glauben die Betreiber. Sie träumen von einer Seilbahn der Superlative. In XXL-Gondeln auf den Gletscher in nur 45 Minuten. Mehr Komfort, mehr Geschäfte und noch mehr asiatische Touristen.
Globalisierung heißt heute nichts anderes, als am Wirtschaftswachstum in Asien zu partizipieren.
Für andere ist es ein Schreckensszenario. Die Nordwand durchschnitten durch eine Seilbahn mit klobigen Masten. Sein Blick jedenfalls wäre ruiniert, fürchtet Andreas von Almen, Inhaber eines Edelhotels am Fuße des Eigers. Seine erlesene Kundschaft, Opfer von Massentouristen.
Es ist Masse statt Klasse. Es ist eine Bahn, für die, die schnell mal hoch wollen und gleich schnell wieder weg sein werden.
Das Mammutprojekt spaltet Grindelwald. Die Stimmung im Dorf vergiftet. Sie leben gut vom Massentourismus, nur braucht es auch die Supergondel?
Das braucht es. Das wäre schon super, wenn die nicht dagegen wären, die anderen da.
Eben die, denen der Grund und Boden hier gehört, wie Marianne Bomio. Sie verweigern bislang hartnäckig ihre Zustimmung.
Der Eiger hat einen großen Mythos. Und wir Kritiker finden es sehr schade, dass man nun diesen Mythos in einem gewissen Sinn zerstört.
Nun muss das Dorf entscheiden. Das Schicksal des Millionenprojekts liegt in den Händen von 2200 Stimmbürgern. Sicher ist nur eines, für einen Denkzettel sind die Eidgenossen immer gut.
Ja, egal ob moderner Alpinexpress oder antiquierte Zahnradbahn, so ein schönes Bergpanorama wirkt natürlich nur bei klarer Sicht. Fragen wir Sven Plöger, wie stehen denn die Chancen für schönes Herbstwetter?
Irgendwo Pina bei ungefähr 0%. Es wird in den Alpen sogar richtig winterlich werden. Da wird Schnee fallen und zwar nicht zu knapp. Da geht es natürlich gleich noch drum. Es gibt weiterhin sehr viel Wind, örtlich sogar Orkanböen. Und erst Richtung Freitag wird sich alles beruhigen. Und dann hat man auch wieder schöne Sicht in den Bergen. Jetzt gucken wir zunächst mal hier hin. Und zwar ist das der Radarfilm Zustand 13 Uhr. Sie sehen die ersten Regenbänder und jetzt lassen wir das laufen. Und Sie können noch mal schön nachvollziehen, wie diese Kaltfront übers Land geradezu raste und jetzt über Bayern aktiv ist, jetzt unmittelbar auch das Abteiland erreicht und hier auch den äußersten Südosten Richtung Raum Königssee beispielsweise. Also dort ist einiges los. München Museumsturm, 119 Kilometer pro Stunde wurden hier als Bö erreicht, eine Orkanbö. Also da war eine ganze Menge los. Und wir gucken weiter, blicken hier mal auf die Temperaturen. Das ist der Temperaturrückgang an die dieser Kaltfront Überlingen. Heute 20, morgen dann tatsächlich nur noch 7 Grad. Übrigens das, was mir gerade fehlte, war Berchtesgadener Land, als ich Königssee sagte und Sie gemerkt haben, er will was sagen und weiß es nicht. Berchtesgadener Land. Also 20 Grad zurück auf 7, der Wallberg auf 1600 Meter, 9 Grad und dann geht's bis zum morgigen Tag zurück auf minus 3, da herrscht dann Winter. Und wir haben einen kleinen Film vorbereitet, da können Sie das mal sehen. Zustand derzeit, erste Schneeflocken in den Bergen. Jetzt lassen wir denen anlaufen und Sie können hier die Regenfälle aus dem Flachland sehen. Und die entwickeln sich dann eben über den Bergen als Schnee. 600 bis 800 Meter die Schneefallgrenze heute Nacht und morgen früh dann bei etwa 1000 Meter liegen. Und bis Donnerstag können 50 bis 100 Zentimeter Schnee in den Alpen fallen. Schnell noch der Blick aufs Wetter. Es geht in der Nacht weiter mit kräftigen Regenfällen, teilweise auch gewittrig. Es ist weiter sehr windig. Temperaturen am Alpenrand nur 0, sonst 4 bis 9, an der See 10 oder 11 Grad. Der morgige Vormittag durchwachsen, Regen am intensivsten im Osten. Nachmittags in Schleswig-Holstein am schönsten. Ansonsten weitere Schauer, Sie sehen es hier auf der Karte. Die Temperaturen Hamburg 15 Grad, München aber nur 6. Der Süden ist besonders frisch. Der Wind dreht sich ums Tief rum, ist weiter sehr böig. Sturmböen vor allen Dingen auf den Bergen und an der See. Kurz zum Schluss der Ausblick. Donnerstag eben immer noch die Schneefälle am Alpenrand, im Süden Regen, sonst Beruhigung. Freitag immer schöner, nach Nebelauflösung im Südwesten wieder 16 Grad. Also Pina, es ist eine ganze Menge los in der Atmosphäre.
Na, wenigstens wird's besser. Dankeschön, Sven Plöger.
Gerne.
Ja, das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Menschen bei Maischberger, die mit ihren Gästen den Glaubenskrieg der Terrormiliz Islamischer Staat diskutiert. Das Nachtmagazin mit Sven Lorig meldet sich um 0 Uhr und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, einen guten Abend noch.